des Todes. Ein Nationalpark in Kalifornien, inmitten der Mojave-Wüste, trocken mit sehr salzhaltiger Luft und heiß, sehr heiß sogar. Im Sommer mit Spitzentemperaturen jenseits der 50-Grad-Marke und Bewegung heißt dort Minimum. An Sport ist nicht zu denken. Oder doch? Seit 1987 findet dort der Badwater Ultramarathon statt. Im Juli, wenn es am heißesten ist, 217 Kilometer am Stück mit einem kumulativen Höhenunterschied von über 4000 Metern. Eine, die sich diesen Wahnsinn angetan hat, ist Christine Ketzig. Hallo, Christine.
Hallo, Mario.
Christine, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, deshalb darf ich dich A duzen und auch mal ein bisschen frech fragen, wie bekloppt muss man denn sein, um so einen Höllenlauf mitzumachen?
Ich glaube, so ein ganz kleines bisschen normal wahnsinnig, so das, was viele Langstreckensportler haben. Ja, ich glaube, man muss auch die Hitze mögen, sonst läuft man da nicht, sonst geht man vielleicht eher in die Arktis zum Laufen. Ja, ein kleines bisschen verrückt schon.
Ich habe ja nochmal extra in den Listen nachgeguckt. Das ist ja schon ein bisschen länger her, dass du da gelaufen bist. Weißt du noch, wie du damals überhaupt auf die Idee gekommen bist, daran teilzunehmen?
Es war so, dass ich bin meinen ersten Marathon in Mainz gelaufen und auf der Marathonmesse gab es eine Gruppe von Ultramarathon-Leuten, die mich angesprochen haben. Und haben erstmal gefragt nach dem Marathon des Sable und habe gesagt, nein, ich bin jetzt erstmal einfach nur einen Marathon gelaufen, möchte ich gar nicht. Und ach ja, und dann bleibt das ja im Kopf. Und mit dieser Gruppe habe ich dann öfter kommuniziert und dann kam nachher auch Badwater dazu, weil wenn man denn schon auch mal in der Sahara gelaufen ist, könnte man ja auch im Death Valley laufen. So ein großer Unterschied ist nicht. Das kommt dann immer so von denen. Und tatsächlich ist es beides halt heiß.
Jetzt ist es ja nur immer dein Background noch ein bisschen zu beleuchten. Es ist ja nicht so, dass du, ich sag mal, als junges Mädchen schon Leichtathletik gemacht hast mit ultralangen Läufen. Du bist ja relativ spät zum Laufen gekommen und dann ja eine Senkrechtstarterin geworden. Zumindest was die Distanz angeht.
Ja, das stimmt. Ich bin mit 28 zum Laufen gekommen, weil ich ein bisschen Übergewicht hatte. Das wollte ich irgendwie wegkriegen. Ich habe vorher Krafttraining gemacht und bin dann in Mainz im Gonsenheimer Wald gelaufen. Erst 4 Kilometer, dann 5 Kilometer, dann 10 Kilometer und bin dann mit 35 meinen ersten Marathon gelaufen. So, und ab da war ich dann aber auch ziemlich gleich sofort im Ultramarathon. Ein Spätstarter.
Jetzt ist es ja so, einfach dann zu sagen, ey, wie du gesagt hast, ne, ich mag die Hitze und ich wollte schon immer mal die Mojave-Wüste sehen, ich mache da beim Badwater mit. Das ist ja nicht so einfach. Also du musst ein bisschen was an Erfahrung, glaube ich, mitbringen und du brauchst auch ein Team, das dich begleitet, ne?
Ja, also man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das sind entweder 3 Ultramarathons, die man vorweisen muss, oder einen Triathlon Langstrecke, also einen Ironman, oder der 100er zum Beispiel in der Schweiz hier. Und das muss man alles in dem Jahr davor gemacht haben. Also man hat irgendwie 12 Monate Zeit gehabt. Ob das jetzt noch so ist, kann ich gar nicht sagen. Und ja, das muss man denn als Training quasi absolvieren, um zu zeigen, das kann ich bringen. Und dann braucht man ein Team pro Läufer, mindestens 2 Supporter und ein Fahrzeug. Wenn das nicht gegeben ist, dann wird man dann disqualifiziert, also wenn unterwegs was passiert. Also wenn ein Supporter ausfällt, ist es genauso schlimm, als wenn der Läufer ausfällt. Oder wenn das Auto ausfällt, wie bei mir eben passiert, aber es war denn dann ganz schnell ein anderes da.
Autos sind dann leichter zu ersetzen als die Supporter.
Ja, ich glaube schon.
Damals hast du ja noch in Deutschland gelebt, heute lebst du mittlerweile in der Schweiz. Das sind beides Orte, die klimatisch ja nicht unbedingt mit dem Death Valley zu vergleichen sind. Wie hast du dich denn damals auf die Hitze und auch auf die Luft dort vorbereitet?
Also die Vorbereitung war dann einmal, dass ich Marathon des Sable gelaufen bin, also in der Wüste in Marokko. Ansonsten in Deutschland bin ich immer in der Mittagshitze gelaufen. Lange Strecken. Natürlich wird man dann gefragt, wenn man Leute trifft, wie verrückt bist du denn jetzt, so in der Mittagshitze zu laufen? Setz dich lieber in Schatten in den Biergarten oder geh ein Eis essen. Im Winter haben wir ganz, ganz lange Läufe gemacht, auch schon mit dem Supporter-Team, damit man auch als Team zusammengeschweißt ist. Und die Vorbereitung auch in der Sauna. Ich glaube, du warst einmal dabei. Genau, wir haben eine Sauna quasi freigegeben bekommen und sind dort im Kreis gelaufen bei 80 Grad.
Sehr gute Vorbereitung. Jetzt ist es ja so, ich stelle mir das so vor, also ich war zwar auch schon mal im Death Valley, aber nicht als Läufer. Du stehst dort am Start, bist wahrscheinlich schon beim Stehen, Klatschen, hast geschwitzt. Und dann, also wie gehe ich so ein Rennen an? Wie war denn auch der Verlauf? Und ich denke, bei so einer Distanz besteht nicht nur der Streckenverlauf aus Höhen und Tiefen.
Nein, also das, also ich fange mal von vorne an, wie überhaupt der Start ist. Es gibt drei verschiedene Starts, ganz früh 6 Uhr morgens, 8 Uhr morgens, 10 Uhr. Dann wird eingeteilt, wer wie schnell irgendwelche Vorbereitungsrennen gelaufen ist. Und ich habe gedacht, ich bin halt eher langsam. Ich komme in die 6 Uhr Gruppe, aber das war nicht so. Ich konnte erst um 8 Uhr starten. Und wer um 8 Uhr morgens schon mal im Death Valley war, der weiß, eigentlich ist das dann schon hier so 30, 40 Grad. Und dann steht man da im Schatten, wartet, bis der Startschuss kommt. Und wie du sagst, man ist eigentlich schon klatschnass geschwitzt. Ich hatte an dem Tag auch Migräne. Es war nicht so eine gute Voraussetzung. Und eigentlich habe ich mir Rennen immer eingeteilt in 20-Kilometer-Strecken. Also ein bisschen wie so eine Salami-Taktik. Und dann denkt man immer so, bis dahin laufe ich und alles, was bergunter geht, laufe ich schneller. Alles, was berghoch geht, gehe ich. Und man muss versuchen, dann auch ständig zu trinken. Also man hat, man muss auf seinen Körper achten, auch wenn man gar nicht will. Man muss trinken, man muss Salz zu sich nehmen, man muss essen, man muss feuchte Tücher um sich legen. Deswegen sind auch Supporter da, die einen motivieren, ansprechen und sagen, ey, jetzt geh mal weiter oder jetzt mach mal Pause. Aber man muss dann auch vorher besprechen, tatsächlich mit dem Team, was machen wir, wenn du umfällst? Also das ist eben mal passiert, also dass man halt einfach liegen bleibt und man hat Schüttelfrost, weil man vielleicht doch nicht genug getrunken hat. Und dann muss man eben überlegen, also die Supporter überlegen, wenn man selbst nicht mehr ansprechbar ist, was machen wir jetzt mit dir? Ziehen wir die raus? Und ich habe die gehört, aber ich konnte nicht mit denen sprechen. Ich war so fertig und dann kam die Rennleitung, eine Ärztin war da mit dabei. Und dann habe ich die Augen aufgemacht und habe immer nur den Kopf geschüttelt und dann gesagt, nein, 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 ich will nicht raus. Und dann hat sie gesagt, lass die mal im Rennen, lass die mal noch eine Stunde schlafen, dann geht's auch wieder weiter. Und so war das auch. Also man teilt sich das so ein bisschen ein, man bespricht das Ganze und man muss auch dazwischen schlafen. Also wenn man so läuft, wie ich laufe. Ich bin jetzt nicht die Schnellste. Die Gewinner laufen natürlich durch.
Das sind alles noch so Einzelheiten, die würde ich jetzt eh nochmal bei dir gleich abklopfen. Nämlich gerade jetzt zum Beispiel auch, du hast ja gesagt oder hast schon angedeutet, ne? Es ist extrem wichtig bei so einem Rennen die Verpflegung, natürlich das Trinken. Und das kann aber auch dann ja so ein bisschen Problem geben, weil du hast mir mal früher erzählt, viel trinken, spült Salze aus, du spülst Salz nach, Salz bindet wiederum Wasser, ne?
Ja, genau. Man muss ganz viele Mineralien zu sich nehmen. Am besten trinkt man nicht nur Wasser, sondern eben auch Brühe, also Gemüsebrühe, Hühnerbrühe, was auch immer, etwas stark Salzhaltiges. Aber es darf auch nicht zu salzig sein, sonst kann der Körper es eben wieder auch nicht verwerten. Also man muss ein bisschen, oder man sollte, müssen tun wir nicht, man sollte so ein bisschen vorher überlegen, wie viel an Wasser brauche ich dann eventuell bei dieser Temperatur, da gibt es ja auch Listen dazu, dass man sein Körpergewicht und die Temperatur mit einbezieht, um auszurechnen, wie viel Liter pro Stunde brauche ich. Und dann muss man auch das Salz danach anpassen. Es gibt extra Salztabletten für solche Situationen.
Aber du hast mir damals erzählt, also das Salz hat sich bei dir schon groß eingelagert, ne?
Stimmt, ich habe am Ende des Rennens, das ist aber nicht nur eine Salzeinlagerung, sondern auch eine Reaktion vom Körper mit dieser ultralangen Anstrengung. Ich hatte ganz, ganz dicke geschwollene Beine von Knöchel bis nach oben. Und das hat aber auch was mit der langen Strecke zu tun. Beides eigentlich, das Salz und die Strecke.
Du hast ja gesagt, und da muss ich mal schmunzeln, wenn du das sagst, ne? Du bist nicht die schnellste Läuferin. Ich habe mal in der Badwater-Datenbank ein bisschen gesucht und du bist damals fast exakt in 57 Stunden ins Ziel gekommen. Also ich habe bei mir mal nachgerechnet, mit 57 Stunden, da traue ich mir so 20 Kilometer zu. Und ich weiß auch noch, dass du dich damals über diese Zeit extrem geärgert hast, weil du wolltest unbedingt unter 48 Stunden laufen. Erzähl doch mal, warum und warum es auch nicht geklappt hat.
Also es gibt beim Badwater Ultra die Möglichkeit, wenn man unter 48 Stunden läuft, dass man einen Weltbuckel bekommt. Also eine Gürtelschnalle mit dem Badwater-Lauf, mit dem Emblem. Den hätte ich zu gerne auf meiner auf meinem Gürtel gehabt, diesen Beltbuckel, aber hat nicht geklappt. Ja, es lag dann daran, wir haben für eine Übernachtung ein Hotelzimmer gebucht. Da gab es eine Klimaanlage und ich habe lange, lange Zeit alles ohne Klimaanlage gemacht, auch das Training oder die Hotelzimmer in den USA. Wir haben alles ausgeschaltet. Leider war es in diesem Hotelzimmer so, dass die Klimaanlage die Ausschaltfunktion kaputt war, also die Klimaanlage lief und es waren vielleicht 18 Grad im Zimmer und dann kommt man raus und sind irgendwie 40 oder 50 Grad. Und ich habe eine richtig schlimme Erkältung bekommen für ein paar Stunden und hatte Schüttelfrost, also dann einmal von der Anstrengung plus von dieser Kälte. Und also dann bin ich eben umgefallen und lag frierend bei 40 Grad abends, nachts auf der Liege und die haben mich mit Decken eingewickelt. Und das war eben auch die Situation, wo man überlegt hat, die ziehen wir da jetzt raus. Und ich war so froh, dass diese Rennärztin sagte, nee, die hat halt jetzt ein bisschen Schüttelfrost. Lass die mal liegen, es kommt dann wieder.
Okay. Ja.
Klimaanlagen sind nicht so gut.
Ja, zumindest wenn man so einen Lauf hat. Ich bin immer dankbar, wenn ich da unten, wenn ich eine Klimaanlage habe. Du hast ja jetzt schon gesagt, also ganz offiziell ist es ja ein Etappenrennen, ne? Aber, und es gibt ja auch so, ich habe mal, kommen wir nachher auch noch zu, mir die Streckenrekorde angeguckt, das ist ja unfassbar. Aber natürlich muss man auch Pausen einlegen. Jetzt hast du gesagt, du warst in einem Hotel. Wie ist denn das geregelt? Also muss ich das dann irgendwo anmelden oder wie ist das geregelt, dass dann nicht einer sagt, ja komm jetzt, ne, verdrückt die sich und macht weiß Gott was, sondern musst du dich da abmelden, Hallo sagen?
Also man kriegt im Starterpaket, wie auf allen anderen großen Läufen auch, T-Shirts, Gels, Mütze, T-Shirt und so weiter und dazu eine Holzlatte mit der Startnummer. So ein bisschen sieht das aus, als würde man das dann nachher aufs Grab stellen, mit einer Spitze unten dran. Und es ist in den Regeln in der Rennleitung auch festgelegt, wenn man aufhört irgendwo, um eine Pause zu machen und muss dann oder will dann ins Hotel fahren, dann legt man die Latte dorthin oder verankert die dann im Boden, deswegen hat die auch eine Spitze. Und fährt dann zu seiner Übernachtung mit dem Fahrzeug, das man eben haben muss und fährt am anderen Tag oder am anderen Morgen oder 3 Stunden später, egal wann es wieder weitergeht, dorthin zurück, um dort wieder mit dem Laufen zu starten.
Okay. So, also dein Gürtelschnallentraum hast du denn nicht erfüllen können. Warum hast du es denn später nicht nochmal probiert?
Weil das etwas extrem Anstrengendes ist. Es ist so, dass man, wenn man, also als ich ins Ziel gekommen bin, war ich wahnsinnig stolz auf mich. Ich war aber auch wahnsinnig froh, dass es zu Ende war. Es ist also nicht gesund, das muss man schon auch sagen, weil es einfach viel zu heiß ist. Das andere ist halt auch teuer. Also diese Veranstaltung hat so circa 10.000 Euro gekostet damals vor 20 Jahren. Das sind viele Faktoren, die da reinspielen. Und das andere ist natürlich auch das Alter. Ich war damals ja schon 40. Und habe dann auch ein paar Jahre später aufgehört mit dem Ultramarathon wegen meinem Knie. Jetzt ist eigentlich alles wieder gut. So langsam habe ich wieder Lust auf Ultramarathon. Aber die, ob ich nochmal mit der Hitze arbeiten will, das glaube ich eben eher nicht.
Du hast jetzt auch schon mal so anblinken lassen. Es ist natürlich wichtig, ne, wenn du so einen Lauf planst, wenn du den vorhast, dass du dich ja medizinisch mal abklopfen lässt, ne? Geht das alles? Ja. Bist du auch wirklich in diesem Fitnesszustand, den du brauchst? Du hast dich damals aber auch direkt nach dem Rennen nochmal untersuchen lassen und da habe ich auch noch eine lustige Anekdote im Hinterkopf, was dein Arzt zu dir gesagt hat, was dein Blutbild angeht.
Ja, ist ähnlich wie bei einer Leukämie. Und also das ist wirklich nicht so gesund. Natürlich sind es auch Anpassungsreaktionen vom Körper, aber letztendlich ist es natürlich, also wenn man 57 Stunden läuft bei dieser Temperatur, verändert sich das Blutbild und man zerstört Blutblättchen, man zerstört auch die weißen Blutkörperchen und deswegen sollte man das nicht so oft machen.
Okay, aber das hat sich ja später dann auch wieder normalisiert, ne?
Ja, das normalisiert sich, aber es dauert natürlich auch eine ganze Weile. Aber ich habe wirklich ein paar Jahre ständig Ultras gelaufen im Jahr, nicht nur einen, weil man sich immer wieder auf große Läufe vorbereitet und braucht eben auch Vorbereitungsläufe. Und irgendwann sagt dir der Körper ja auch, also nicht nur jetzt das Knie, sondern auch der Körper wird müde. Und die Regenerationszeiten müsste man dann eigentlich einhalten. Und wenn man dann weiß, okay, ich verdiene gar kein Geld damit, sondern habe eigentlich nur Spaß und Fun, dann muss man überlegen, ist es meine Gesundheit wert? Also das ist natürlich auch ein Grund. Aber ich muss sagen, ich vermisse es trotzdem.
Und fängst wieder an?
Also ich, ja, vielleicht. Vielleicht nicht mehr ganz so weit. Also ich habe ja jetzt eher die Idee, Langstrecken zu wandern.
Okay, ja, ein bisschen ruhiger angehen. Wenn man sich diese Historie von Badwater anschaut, dann, so ging es mir zumindest, stechen zwei Punkte raus. Zum einen mal die Größe des Starterfelds, also 1987 bei der Premiere waren es exakt 5 Teilnehmer. Die letzten Jahre sind es immer so um die 100. Und der Anteil der Finisher, der liegt meist jeweils jenseits der 80%-Marke. Das finde ich der Hammer. Wie erkläre ich mir das?
Ich glaube, wenn man sich auf so etwas vorbereitet, dann bereitet man sich auch psychisch darauf vor. Und man hat Taktiken, wo man weiß, okay, wenn ich nicht mehr weiter kann, weil mein Kopf streikt, was mache ich denn? Weil der Körper könnte ja noch. Man versucht, damit zu arbeiten, sich selbst zu motivieren oder sich motivieren zu lassen, eben in dem Fall von Supportern. Und man bereitet sich tatsächlich auf ganz viele Eventualitäten vor. Was ist, wenn? Also was ist, wenn ich dehydriere? Was ist, wenn ich eine Erkältung bekomme? Was ist, wenn ich keine Lust mehr habe? Und daran arbeitet man oder bereitet man sich wirklich ganz akribisch drauf vor. Das kennt man ja auch vom Marathon. Aber da kann man auch einfach stehen bleiben und sagen, oh, dann gehe ich jetzt zu Fuß nach Hause. Aber in dem Fall ist das nicht möglich. Man kann auch keine Abkürzung nehmen. Das heißt, man ist einem ganz klar und es ist einem ganz bewusst, so schnell werde ich da nicht wieder hinkommen. Also werde ich das finishen.
Ah, okay.
Und wir waren damals, glaube ich, 80 und sind auch, also bis auf, glaube ich, 10 alle ins Ziel gekommen oder 8.
Was ich auch ganz spannend finde, ist der Blick auf die Streckenrekorde. Und da habe ich mal geguckt, also das ist, ich finde es den absoluten Hammer. Aktuell liegt die Bestzeit bei 21 Stunden, 33 Minuten und einer Sekunde, aufgestellt 2019, von dem damals 31-jährigen Japaner Yoshikiko Ishikawa. Und auf Platz 2 folgt dann direkt eine Frau, nur 11 Sekunden langsamer, die Ashley Paulson, 2023 im Alter von 41 Jahren. Relativieren sich bei so einem Rennen, also bei so einem Ultrarennen, dann auch so ein bisschen Alter und Geschlecht?
Ja, also es ist so, dass Frauen, das ist ja auch untersucht, insgesamt zwar langsamer sind, aber was die Streckenlänge angeht, länger durchhalten können. Und dann relativiert sich das eben bei Männern und bei Frauen. Und mit zunehmendem Alter, also ich glaube jetzt in meinem Alter nicht mehr so, aber in dem Alter, so zwischen 30, 40 und 50, ist es so, dass man andere Strategien hat, wie man weiterkommt, also sich zu motivieren. Dann kann man einfach sagen, so, ich halte das jetzt durch, weil ich weiß, ich habe schon anderes durchgestanden. Und ja, einmal körperlich und natürlich auch von der Psyche her betrachtet, ist man als etwas älterer Läufer ein bisschen besser dran.
Du hast ja schon erzählt, ne? Badwater war nicht der einzige Ultramarathon dieser Art. Es gab noch den Marathon des Sables. Das ist jetzt auch nicht so ganz ohne, 250 Kilometer, glaube ich, aber in Etappen durch die marokkanische Wüste. Was hast du denn sonst so für Ultra-Erlebnisse und Ergebnisse?
Was noch für weitere?
Es gibt ja, glaube ich, auch diesen 100 Kilometer Lauf von Biel, ne?
Ja, da bin ich 4-mal gelaufen. Einmal die ganzen 100 Kilometer im Regen. Ich habe nicht gewusst, dass es so viel regnen kann. Und ich habe auch nicht gedacht, dass es so nass werden kann. Und man wird nicht nur nass bis auf die Haut, sondern auch bis unter die Haut. Ja, den Rennsteig habe ich gelaufen. Oh je, jetzt erwischst du mich hier auf dem falschen Fuß. Fast alles schon wieder
vergessen. Ist ja nicht schlimm. Du bist aber, glaube ich, nachher noch umgestiegen. Ne? Du bist auch noch relativ extrem Fahrrad gefahren, oder?
Ich bin, auf ein Triathlon trainiert. Ich habe gedacht, das wird mir ein bisschen zu langweilig. Ich habe alles gemacht, habe mir ein Rennrad gekauft und einen Neoprenanzug. Und 6 Wochen später habe ich dann eine Halbdistanz gemacht. Und den Ironman habe ich leider nicht mehr angetreten, weil ich Probleme mit der Halswirbelsäule hatte. Dann konnte ich fast nicht mehr schwimmen.
Ah, okay, verstehe. Wenn jetzt jemand, wenn das ausgestrahlt wird und jemand hört uns zu und sagt, boah, die Christine, die hat mich jetzt gerade so total motiviert, das will ich auch machen. Also was muss ich denn mitbringen? Was muss ich tun und wie viel muss ich trainieren und was muss ich trainieren, um sowas überhaupt nochmal in Erwägung ziehen zu können?
Also man trainiert jetzt von der Streckenlänge öfter mal einen Marathon. Man geht lange wandern, Fernwanderungen sind eigentlich nicht schlecht, indem man aber eher so ein Speedhiking-Tempo geht. Es muss mir bewusst sein, dass ich Schmerzen bekomme. Ich muss mir bewusst sein, dass ich mit diesen Schmerzen weiterlaufe. Ich kann nicht einfach sagen, ich höre jetzt auf. Es gibt keinen Bus oder keine andere Möglichkeit, das abzukürzen. Es wird mich jetzt keiner auf den Arm nehmen und mich bis ins Ziel tragen. Und man muss sich so durchbeißen. Also es ist ganz wichtig, eine bestimmte Einstellung denn zu bekommen, dass man dieses, ich gebe jetzt auf, ich habe jetzt keine Lust mehr, das funktioniert einfach nicht, sondern man muss sich in den Hintertreten und sagen, komm, noch einen Schritt und noch einen Schritt. Also es geht nicht darum, dass man von 0 auf 100 denkt, sondern man denkt kleine Schritte. Also so, dass man weiß, okay, bis dahin, ab da neue Motivation, nochmal ein Stück, nochmal ein Stück, nochmal ein Stück. Und so läuft auch das Training ab. Man fängt klein an, hat nachher immer größere Läufe und muss halt wirklich auf sich Acht geben. Dann wichtig ist dabei, das Umfeld nicht zu vergessen, weil durch das viele Training muss man aufpassen, wenn man zum Beispiel Familie hat, dass sie nicht verloren geht. Der Freundeskreis, der selektiert sich nachher, sind alles Mitläufer oder selbst Ultramarathonläufer, Mittrainierende und so weiter. Also nicht Mitläufer in dem Sinne, sondern Mittrainierende.
Wenn du so ein bisschen auf deine Karriere zurückblickst, auch mit all den Schmerzen, mit all den Leiden, jetzt hast du es am Knie. Würdest du das alles wieder machen? Und wenn ja, würdest du es vielleicht anders machen?
Ich würde es auf jeden Fall alles genau so wieder machen und nicht anders. Also auch wenn ich weiß, ich habe alle 10 Nägel verloren, also von allen 10 Zehen, jeder Nagel 1000 Mal weg gewesen. Es wächst alles nach. Ich würde das ist einmal der eine Grund, dass man lernt, mit seinem Körper umzugehen, mit Schmerzen zurechtzukommen. Und das andere ist aber auch, man lernt für das Leben, dass man nicht gleich bei dem geringsten kleinen Problem den Kopf in den Sand steckt, sondern dass man weitermacht, den nächsten Schritt. Wenn man mal wieder irgendwie vor einem Fels steht, man weiß, da komme ich irgendwie drüber. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man da mitnehmen kann. Und deswegen würde ich es genauso wieder machen.
Christine, eigentlich geht es hier um den Badwater-Marathon, aber du hast mir gerade mit dem Kopf in den Sand stecken noch einen schönen Hinweis gegeben. Ich erinnere mich, als du das erste Mal den Marathon des Sables gerannt bist. Und da hattest du ja auch tolle Laufschuhe mit und hast dich aber gewundert, warum die anderen alle sogar Maschen oder auch Gummistiefel anhaben. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, ich kann mich erinnern. Man hat gedacht, mit einer Nummer größer in den Schuhen würde man schon zurechtkommen, aber die Füße schwellen so stark an, dann kommt immer wieder Sand rein, deswegen auch die Gamaschen. Alles das habe ich als Rookie überhaupt nicht mit einkalkuliert. Also es ist wirklich, dass man solche Schmerzen an den Füßen hat, habe ich auch nicht gedacht. Aber bei meinem letzten Marathon des Sables hatte ich nicht eine einzige Blase und auch keinen Zehennagel mehr verloren. Also man kriegt nachher Erfahrungswerte. Die Schuhe werden immer größer, die man trägt. Also ich trage normalerweise Laufschuhe 39-40 und in der Sahara habe ich Größe 42 angehabt.
Ein bisschen mehr Platz drin.
Ein bisschen mehr Platz. Und was man dann häufig sieht, ist, wenn jemand das erste Mal da ist, dann schneidet man sich die Schuhe auf. Aber ja, und beim ersten Mal habe ich dann auch zu wenig getrunken, bin dehydriert umgefallen und mit dem Helikopter rausgeflogen worden. Auch das ist eine Erfahrung. Man wird danach ein bisschen demütiger.
Auf die könntest du wahrscheinlich rückblickend dann doch verzichten.
Ich bin sonst noch nie Helikopter geflogen. Es war auch ganz witzig.
Jetzt steht Anfang Juli, glaube ich, der nächste Badwater an. Verfolgst du das noch mit? Guckst du da drauf oder ist das jetzt für dich ein Kapitel, was abgeschlossen ist?
Es ist für mich ein Kapitel, was abgeschlossen ist. Es ist auch nicht so unbedingt spannend, einem Rennen dieser Art zuzusehen. Also das Feld ist komplett auseinandergerissen. Aber ich gucke jedes Jahr, wie viele mitgelaufen sind.
Und auch noch Namen, die du vielleicht kennst?
Nee, leider nicht mehr.
Hat man noch Kontakt zu Läufern, wo man dann damals vielleicht auch kennengelernt hat?
Ja, es sind also auch ganz, ganz viele richtig feste Freundschaften entstanden. Aber auch da gibt es einige, die nicht mehr laufen. oder wenig laufen. Aber ja, man tauscht sich immer noch aus. Weißt du noch damals?
Christine, vielen, vielen lieben Dank für diese Einblicke in einen, ja, ich bleib dabei, einen Höllenlauf. Also ich komme immer gerne ins Death Valley zurück, aber nur um nur mal zu gucken. Bis bald.
Bis bald.